Das Einzige, was Anas noch von der Welt sieht, ist die Decke eines Zeltes. Der Junge liegt zusammengekrümmt auf einem Feldbett in einem zugigen Zelt. Der Wind pfeift durch die Ritzen und bläht die Plastikplanen auf. Am Fußende seines Bettes sitzt sein Vater, Mohammed, und weint. Weil er nicht mehr weiter weiß, weil die Welt sie vergessen hat, weil er für sich und seinen Sohn keine Zukunft sieht.
Als der Krieg ausbrach, bin ich aus der Hauptstadt Khartoum geflohen. Unser Wohnviertel wurde wahllos mit Artillerie beschossen. Die meisten meiner Nachbarn wurden getötet. Es war schrecklich. Die Kommunikationsleitungen waren unterbrochen. Ich konnte niemanden erreichen. Also beschloss ich, dass wir fliehen.
Mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und 4 Töchtern erreicht Mohammed nach einer beschwerlichen Reise Port Sudan, ganz im Osten des Landes. Die Hafenstadt ist von den Kämpfen verschont geblieben. Hunderttausende sind hierhin geflohen, suchen Obdach. Mohammed hat Glück. Er und seine Familie bekommen einen Platz in einem improvisierten Flüchtlingslager auf einem Schulhof. Hunderte Familien hausen dort in Zelten. Zu 8 bewohnt die Familie ein Zelt, in dem gerade genug Platz ist für ein paar Schlafstellen. Doch der Sohn Anas ist krank, Nierenatrophie, seine Nieren sind geschrumpft. 3-mal pro Woche muss der Junge zur Dialyse, zur Blutwäsche, bräuchte eigentlich dringend eine Transplantation. Wie gerne würde der Vater seinem Sohn eine Niere spenden, doch sie haben kein Geld, nicht für die Untersuchungen, schon gar nicht für die Transplantation. Die Katheter drücken auf die Nervenbahnen des jungen Mannes. Er kann nicht mehr laufen, liegt fest im Bett. Nur manchmal schieben ihn seine Schwestern im klapprigen Rollstuhl ein paar Meter über den sandigen Boden durch das Camp. Irgendwie versucht die eigentlich gebildete Familie klarzukommen. Der Vater fährt Tuk-Tuk, die Mutter verkauft Snacks an der Straßenecke, um zumindest die Medikamente bezahlen zu können.
Ich trage den Jungen zum Dialysezentrum und gebe alles, was ich habe, für ihn aus. Ich fahre schwarz mit dem Bus, weil ich das Geld nicht habe. Er braucht täglich 3 oder 4 verschiedene Medikamente. Das alles kostet Geld. Früher gab es Organisationen, die uns geholfen haben, aber heute nicht mehr. Ich zahle alles aus eigener Tasche. Jetzt habe ich nichts mehr.
Der Krieg, der seit fast 2 Jahren im Sudan wütet, hat die Not im Land nahezu unendlich gemacht und lässt kaum Raum für Einzelschicksale. Im Sudan kämpft Armeechef und de facto Machthaber des Landes Al-Burhan mit der nationalen Armee gegen seinen ehemaligen Stellvertreter, den Milizenführer Dagalo, genannt Hemeti. Dieser befehligt die sogenannte RSF-Miliz, die für grausame Menschenrechtsverbrechen, vor allem in der Provinz Darfur, bekannt ist. Der Gouverneur von Nord-Darfur, Miniminawi, im Interview mit der ARD.
All hospital distracted. All school distracted.
Alle Krankenhäuser zerstört, alle Schulen zerstört. Sobald sich ein paar Menschen versammeln, bombardieren sie mit hochentwickelten Drohnen. Was in der Stadt Al-Junaina passiert ist, war ethnische Säuberung. Sie haben mehr als 8000 Menschen in weniger als einer Woche getötet.
In less than a week.
Häuser werden geplündert, Frauen vergewaltigt, Männer erschossen. Mehr als 12 Millionen Menschen sind laut UN mittlerweile auf der Flucht vor der Gewalt. Das sind mehr Menschen als die Einwohner von Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt zusammen. Der Gouverneur von Nord-Darfur gibt auch der internationalen Gemeinschaft die Schuld an der Krise im Sudan.
So at this war. Everything.
Dieser Krieg hat alles zerstört. Die RSF töten, sie vergewaltigen, sie plündern. Die humanitäre Situation ist schrecklich. Aber das Problem sind nicht die RSF. Das ist eine Miliz, das sind Terroristen. Sie verüben einen Genozid und ethnische Säuberungen gegenüber der afrikanischstämmigen Bevölkerung. Das ist bekannt. Aber das eigentliche Problem ist, dass es Länder gibt, Mitglieder der Vereinten Nationen, die die RSF und die ethnischen Säuberungen unterstützen.
And they are acting in the UN, they are supporting.
Der Gouverneur spielt damit auf die Vereinigten Arabischen Emirate und auf Russland an. Beide gelten als Unterstützer der RSF-Miliz. Dahinter stecken, so sagen Beobachter, Interessen an den Bodenschätzen des Landes. Der Sudan hat unter anderem zahlreiche Goldminen. Die nationale Armee des Sudan wird unter anderem von Saudi-Arabien und Ägypten unterstützt. Die ausländischen Akteure heizen den Konflikt immer weiter an. Und der Krieg im Land hat eine beispiellose Hungersnot ausgelöst. Mehr als 25 Millionen Menschen sind im Sudan von Hunger bedroht. Leni Kinsley vom UN-Welternährungsprogramm.
Die humanitäre Lage zurzeit ist absolut katastrophal. Also es ist die größte humanitäre Krise der Welt zurzeit. In den letzten 2 Jahren hat sich die Zahl von Menschen, die von Hunger betroffen sind, mehr als verdoppelt. Und der Hauptgrund dafür ist der Krieg.
Das Problem? Den internationalen Hilfsorganisationen fehlt es an Mitteln, um die Menschen im Sudan ausreichend zu versorgen. Denn der Sudan gehört längst zu den vergessenen Kriegen weltweit. Angesichts von medienwirksamen Konflikten wie Ukraine oder Gaza findet sich die Krise im Sudan kaum in den Schlagzeilen.
Ich würde nicht sagen, dass es ein vergessener Krieg ist, sondern ein ignorierter Krieg. Aber ein Problem, was weit weg ist, wird irgendwann mal näher kommen, weil die Menschen leiden, die versuchen, irgendwo einen sicheren Ort zu finden.
Vor allem die Kinder seien die Leidtragenden des Krieges, sagt Mohammed Abdelatif von der Hilfsorganisation Save the Children. Denn es gibt kaum noch funktionstüchtige Schulen im Land.
Mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung braucht Hilfe. Die Inflation ist explodiert. Rund 17 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Viele Schulen dienen jetzt als Notunterkünfte für die vielen Binnenvertriebenen. Die zivile Infrastruktur ist massiv vom Krieg betroffen.
Eine der wenigen Schulen, die noch in Betrieb sind, ist die Al-Qadisiya-Mädchenschule im Norden von Port Sudan. Auf dem Schulhof herrscht fröhliche Stimmung. Gerade wird das Mittagessen ausgeteilt. In Gruppen sitzen die Mädchen zusammen auf dem Boden und essen Reis. Eine arme Gegend. Draußen vor dem Schultor gibt es kaum eine gepflasterte Straße. Nur heruntergekommene Hütten. Menschen und Ziegen suchen im Müll der Großstadt nach verwertbaren Dingen. Hinter dem gelb gestrichenen Schultor beginnt eine andere Welt. Fröhliche Kinderstimmen, bunt bemalte Wände. In der 6. Klasse verteilt die Lehrerin gerade neue Schulbücher. Die Mädchen applaudieren vor Freude. Rund 80 Schülerinnen sitzen dicht gedrängt in den Bänken. Immer 3 teilen sich ein Mathebuch. Aber wenigstens haben sie überhaupt Bücher und können zur Schule gehen, sagt die 12-jährige Hanna.
Ich gehe gerne zur Schule, weil mir Lernen Spaß macht. Am liebsten mag ich Englisch und Naturwissenschaften. Ich möchte später Ärztin werden.
Und ihre Klassenkameradin Nada fügt hinzu:
Ich will lernen und eine der Besten sein. Wir wollen alle später Lehrerinnen und Ärztinnen werden.
Dass 12-jährige Mädchen im Sudan solche Perspektiven haben, ist alles andere als selbstverständlich. Dass die Schule überhaupt in Betrieb ist, geht nur durch internationale Hilfe. Finanziert wird sie von der Europäischen Union. Das Problem, wenn eine Schule im Sudan noch betrieben wird, dann ist sie überfüllt.
Die Dichte in unseren Klassen ist hoch,
erzählt Schulleiterin Mahazen Omar.
Jede Klasse hat bis zu 150 Schüler. Zum Glück wurde eine Schulspeisung eingeführt. Die Mädchen bekommen hier eine warme Mahlzeit. Vorher sind die Mädchen hungrig in die Schule gekommen und wurden oft ohnmächtig, weil sie nicht genug zu essen hatten. Die Schülerinnen waren krank und schwach. Durch die Mahlzeit hat sich die Lage verbessert.
Etwa die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung ist von Hunger bedroht. Für die Kinder ist die warme Mahlzeit in der Schule oft die einzige am Tag. Vor allem Mädchen haben es in der teilweise immer noch sehr konservativen sudanesischen Gesellschaft schwer. In der Region Port Sudan werden sie oft schon als Teenager verheiratet. Bildung schütze die Kinder vor sexuellem Missbrauch und Kindesheirat, sagt Fatma Suleiman von der Hilfsorganisation Save the Children.
Schon ab 12 Jahren werden die Mädchen hier verheiratet, weil die Familien einen Hungrigen weniger im Haus haben wollen. Der Krieg hat die Lage für Mädchen deutlich verschlimmert. Wenn die Mädchen aber zur Schule gehen und auch in der Schule essen, haben sie gute Chancen, erstmal nicht verheiratet zu werden.
Singen und lernen statt Zwangsheirat. Die Kinder der Mädchenschule hoffen, dass sie weiter zur Schule gehen dürfen. Und dass der Krieg in ihrem Land irgendwann einmal endet und Mädchen im Sudan eine Zukunft bekommen. Denn es sind die Frauen, die im sudanesischen Bürgerkrieg viel schultern müssen, die ihre Männer verloren haben, auf der Flucht sind mit kleinen Kindern und die im Sudan gezielt Opfer von Kriegsverbrechen werden. Beide Kriegsparteien gehen skrupellos vor und nehmen auf die Zivilbevölkerung keine Rücksicht. Vor allem die RSF-Miliz, die im sudanesischen Bürgerkrieg gegen die nationale Armee kämpft, ist für grausame Menschenrechtsverbrechen bekannt. Frauen werden gezielt vergewaltigt als Kriegswaffe. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF meldet für das vergangene Jahr mehr als 200 dokumentierte Fälle, in denen sogar Kinder Opfer von sexueller Gewalt wurden, vergewaltigt von Milizionären, geschändet und weggeworfen. Sogar Kleinkinder sind unter den Opfern.
Die sudanesischen Frauen werden unterdrückt und erleben durch den Krieg besonders schweres Leid.
So die politische Aktivistin Nidal Yassin.
Viele Frauen sind Opfer von Vergewaltigungen, psychischer Folter und Vertreibung geworden, oft gemeinsam mit ihren Kindern. Diese Frauen leben nun in Flüchtlingslagern und haben nicht mal die grundlegendste Versorgung. Es sollte mehr Hilfsprojekte für sudanesische Frauen geben, auch für Frauen, die sich politisch engagieren möchten. Frauen sollten in der Politik stärker vertreten sein und in der Regierung Posten erhalten.
Nidal setzt sich für eine Veränderung im Land ein. Sie wünscht sich, dass Frauen in der Politik stärker vertreten sind.
Wir müssen kämpfen, um unsere Rechte zu sichern und eine stärkere Präsenz zu haben. Zum Glück gibt es auch Männer, die uns unterstützen. Wir haben es trotz vieler Hindernisse geschafft, an einigen politischen Konferenzen teilzunehmen. Frauen haben kaum finanzielle Mittel oder Strukturen, um eigene Projekte umzusetzen und ihre Stimme zu erheben. Es ist sehr schwierig, als Frau in der Politik Gehör zu finden. Ich hoffe, dass meine Stimme in Zukunft gehört wird.
Die 27-Jährige ist bei den Demonstrationen 2019 mit auf die Straße gegangen, um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu fordern. Langzeitherrscher Omar al-Bashir wurde gestürzt. Doch seitdem taumelt der Sudan von einer Krise in die nächste. Statt freier Wahlen gibt es seit fast 2 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Aber wie konnte es so weit kommen?
Rückblick.
Das Volk will den Sturz des Regimes. Das rufen die Demonstranten, die im Sudan seit Dezember 2018 auf die Straße gehen. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Der Auslöser für die Proteste sind deutlich gestiegene Preise für Brot und andere Lebensmittel. Brot, Freiheit, Würde, lautet der Schlachtruf. Bald schon fordern die Demonstranten den Rücktritt von Langzeitherrscher Omar al-Bashir, der das Land seit 30 Jahren mit harter Hand regiert. Auf die Massenproteste reagiert al-Bashir mit Gewalt. Viele Demonstranten sterben. Der Diktator selbst beteuert, nicht an der Macht zu kleben.
Wer immer die Macht übernehmen will, ist dazu willkommen. Aber das geht nur auf einem Weg, dem der Wahlurne, dem von freien und fairen Wahlen. Und ich grüße den, den die Menschen auswählen werden.
Zynisch klingende Worte aus dem Mund eines Langzeitdiktators. Doch al-Bashir schafft es nicht, die Massen aufzuhalten. Damals prognostiziert ein Reporter:
Gut möglich, dass Verbündete ihn fallen lassen. Bashir würde geopfert, damit dessen Regime wie bisher weitermachen kann.
Genauso kommt es. Motiviert von den gleichzeitigen Demonstrationen in Algerien erreichen die Massenproteste im Frühjahr 2019 ihren Höhepunkt. Das Militär wendet sich von al-Bashir ab und stürzt im April 2019 den Langzeitherrscher. Verteidigungsminister Ibnir:
Ich, der Verteidigungsminister und der Chef des obersten Sicherheitskomitees, verkünde das Ende dieses Regimes und die Verhaftung Bashirs. Für 3 Monate gilt der Ausnahmezustand.
Wenig später tritt auch der Verteidigungsminister zurück. General Abdel Fattah al-Burhan wird Chef des Interims-Militärrats und damit de facto Machthaber des Landes. Sein Stellvertreter, der mächtige Milizenführer Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti. Die beiden Männer, die sich heute bekämpfen, stehen damals Seite an Seite. Es kommt zu schwierigen Verhandlungen zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft und dem Militärrat. Die Demonstrationen gehen weiter, gegen eine Militärregierung, für freie Wahlen. Vor allem die Frauen des Landes gehen auf die Straße.
Nichts hat sich verändert, es gibt nichts Neues. Wir fordern einen kompletten Regimewechsel. Die Regierung hat einfach einen Mann durch einen anderen ersetzt. Deshalb bleiben wir auf der Straße.
Es kommt zu neuer Gewalt. Im Juni 2019 stürmen bewaffnete Kämpfer ein Protestcamp. Grausame Szenen spielen sich ab. Bei dem sogenannten Massaker von Khartoum werden rund 120 Demonstranten getötet, 70 Frauen vergewaltigt, Hunderte verletzt. Die Täter? Mutmaßlich die sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF, befehligt von Hemeti, also jene Truppen, die auch jetzt wieder in die Kämpfe verwickelt sind.
Let us build a democratic, reform-focused government.
Internationale Vermittlung führt im Sommer schließlich zu einer Einigung. Eine Machtteilung zwischen Militär und zivilen Vertretern in einem Übergangsrat mit dem Ziel, freie Wahlen und eine zivile Regierung vorzubereiten. Im August 2019 wird der angesehene Ökonom Abdullah Hamdok als Übergangspremierminister vereidigt. Eine kleine Hoffnung auf Demokratie in dem geschundenen Land. Oder wie ein Demonstrant es ausdrückt:
Wir möchten wissen, wie das alles enden wird.
Die zivilen Parteien beginnen sich um Ämter zu streiten. Es kommt zur Spaltung innerhalb der Demokratiebewegung. Das spielt den Gegnern der Demokratie in die Hände. Im Oktober 2021 der nächste Putsch. Wieder reißt al-Burhan die Macht an sich, lässt Premier Hamdok und zahlreiche Regierungs- und Parteimitglieder verhaften. Auf internationalen Druck hin wird Hamdok zwar kurz darauf wieder eingesetzt, doch er ist nicht mehr als eine Marionette. Die Strippen zieht al-Burhan und sein immer noch Stellvertreter Hemeti. Alibi-Premier Hamdok tritt im Januar 2022 zurück und zeichnet ein düsteres, fast prophetisches Bild für den Sudan.
Ich habe versucht zu verhindern, dass der Sudan in eine Katastrophe abrutscht. Jetzt stehen wir an einem gefährlichen Wendepunkt. Es geht um das Überleben unseres Landes.
Wie recht er doch hatte. Beobachter befürchteten schon bald den Ausbruch eines Bürgerkriegs. Da ist der machthungrige General al-Burhan, der sich offenbar als neuer, starker Mann etablieren will. Und auf der anderen Seite der skrupellose Hemeti mit seinen Machtinteressen, bestens vernetzt auch ins Ausland, der sich längst nicht mehr nur als zweiter Mann im Staate sieht, sondern die eigenen paramilitärischen Truppen immer weiter stärkt. Und die Zivilgesellschaft, die verzweifelt Demokratie fordert. Rund ein Jahr nach dem Putsch unterzeichnen Militär- und Zivilvertreter im Dezember 2022 ein Abkommen, das die politische Krise des Landes eigentlich beenden soll. Unter UN-Vermittlung einigt man sich auf eine zweijährige Übergangsphase hin zu demokratischen Wahlen. In einem zweiten Schritt sollen heikle Themen wie eine Armeereform verhandelt werden. So ein Oppositionssprecher.
We need one unified army in Sudan.
Und genau daran, an der Armeereform, zerbricht schließlich alles. Das Abkommen wird nie umgesetzt und als Hemetis rund 100.000 Mann starke Truppe in die nahezu gleich starke nationale Armee integriert werden soll, kommt es zum Bruch zwischen den beiden Generälen. Al-Burhan und sein Stellvertreter Hemeti beginnen sich zu bekämpfen. Am 15. April 2023 fällt der erste Schuss im jüngsten Kapitel der traurigen Chronologie über den Sudan. Ein Kapitel, in dem das Ende noch nicht geschrieben ist. Und trotz der riesigen Not, der erdrückenden Zahlen, sind es die Einzelschicksale, die es wert sind, gehört zu werden, trägt jeder Geflüchtete eine Geschichte mit sich. Auch im Flüchtlingslager in Port Sudan ist jeder gezeichnet von der Flucht, vermissten Angehörigen, der Angst vor einer ungewissen Zukunft. Nur Ahmed lacht. Das 7 Monate alte Baby sitzt auf einer Decke und gluckst vor Freude und lässt die Umstehenden einen Moment lang alles vergessen. Alle hier auf der Straße lieben das Baby, eines der jüngsten Kriegsvertriebenen in Port Sudan.
Wir sind vor dem Beschuss in Khartoum geflohen,
erzählt Vater Ali.
Wir sind hierher gekommen, um unsere Kinder zu versorgen. Aber man lässt uns nicht ins Camp. Sie haben uns rausgeworfen. Die Bewacher lassen uns nicht rein.
Tag und Nacht kampiert die Großfamilie vor den Toren des Flüchtlingslagers auf der Straße, ohne Zelte, ohne Schutz, denn das Lager ist überfüllt. Und jeden Tag kommen neue Binnenvertriebene an, geflohen vor den aktuell heftigen Kämpfen in Sudans Hauptstadt. Ich hatte mal ein normales Leben, sagt der Vater, ein IT-Ingenieur. Jetzt ist er obdachlos.
Wir brauchen das Wichtigste im menschlichen Leben,
ergänzt seine Schwester.
Nahrung, Unterkunft und Kleidung. Uns mangelt es an allem. Wir haben kein Obdach, keine Nahrung und keine Kleidung.
Die Neuankömmlinge brauchen dringend Hilfe. Warum dürfen sie nicht ins Lager? Wir fragen nach beim Campmanager, Und sogar der bricht aus Verzweiflung in Tränen aus.
Ich würde mir so wünschen, dass jeder Vertriebene einen Platz im Lager findet. Aber wir haben nicht genug sanitäre Einrichtungen und Essen für alle. Es gibt kein einziges freies Zelt. Aber wie heißt es? Wer nichts mehr hat, kann nichts geben. Ich schwöre bei Gott, dass wir nichts mehr übrig haben, was wir ihnen geben könnten.
Die Warteliste im Lager ist lang und das für einen Platz im Zelt. Und dabei gilt Port Sudan noch als fast heile Welt im Vergleich zu der Not im Rest des riesigen Landes. Denn im Hafen von Port Sudan kommt die Hilfe an. Majestätisch schwebt ein riesiger Mehlsack über die Kaimauer. Dann direkt der nächste. Männer stehen auf der Ladefläche eines LKW im Hafen von Port Sudan, strecken die Arme aus, dirigieren den Kranführer. Mehr als 14.000 Tonnen Mehl hat der Frachter geladen. Eine Großlieferung aus den USA für das UN-Welternährungsprogramm, kurz WFP, sagt Hafenmanager Katsuhiko Yamazaki.
Wir haben den Weizen aus den USA gespendet bekommen und ihn in Dubai zu Mehl mahlen lassen. Jetzt wird alles entladen und dann im Sudan verteilt. Es soll 1 Million Menschen einen Monat lang satt machen.
Doch die Sorge ist groß, dass das eine der letzten Lieferungen aus den USA sein könnte. Die Ankündigung des US-Präsidenten Trump, weltweit die Entwicklungshilfe drastisch zu reduzieren, löst im krisengeschüttelten Sudan Entsetzen aus.
Wir haben gehört, dass die Hilfe gestoppt werden soll,
sagt die vom Krieg vertriebene Sarah, die in einem Flüchtlingslager in Port Sudan lebt.
Was sollen wir denn jetzt machen? Wir werden in diesem Camp sterben. Es geht uns schon nicht gut hier. Wenn es jetzt keine Hilfe mehr gibt, wird es uns noch schlechter gehen.
Und ihre Zeltnachbarin Esra fügt hinzu.
Trump ist so egoistisch. Er hat alles Geld dieser Welt und andere Menschen haben noch nicht einmal etwas zu essen. Da muss man doch helfen. Wenn ich seine Mittel hätte, ich würde mich um das ganze Universum kümmern.
Auch die internationalen Hilfsorganisationen blicken mit Sorgen auf die neue Politik im Weißen Haus.
Weltweit waren die USA bislang die wichtigsten Geldgeber,
so Mohammed Abdellatif von Save the Children.
In unserem Fall kommt 20% der Finanzierung von den USA. Aber es gibt auch Hilfsorganisationen im Sudan, die zu 50%, 60% oder 70% von US-Hilfen abhängig sind. Wir müssen uns jetzt sortieren und leider auch einige Aktivitäten einstellen.
Das Mehl aus Amerika wird im Hafen in riesige Lagerräume des WFP untergebracht und soll dann im Land verteilt werden. 500.000 Mehlsäcke. Harte Arbeit, die sich aber lohnt, sagt Hilfsarbeiter Salih.
Ich freue mich, dass unsere Brüder in Not von unserer Arbeit profitieren. Wir wollen den Bedürftigen trotz Krieg helfen, unsere Landsleute versorgen.
Bis das Mehl wirklich bei den Bedürftigen ankommt, vergehen mitunter noch einige Tage bis Wochen. Viele Genehmigungen müssen ausgestellt werden, bis die LKW durch den Sudan fahren können. Straßen sind nicht sicher, die Infrastruktur ist schlecht. Manche Regionen im Sudan hat immer noch keine Hilfe erreicht. Leni Kinsley vom UN-Welternährungsprogramm.
Der Sudan ist ein Riesenland, ist dreimal so groß wie Frankreich. Alleine die Straßenbedingungen, auch in den sicheren Gebieten, so wie im Osten von Sudan, die Straßenbedingungen sind sehr schlecht. Also alleine vom Transport her dauert es manchmal 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Dazu kommt noch die ganze Bürokratie, die Stempel, die wir brauchen, dass ein LKW quasi aus Port Sudan rausfahren kann. Das kann bis 6 Wochen dauern, bis das dann abgewickelt ist.
Umso wichtiger, so sagen Beobachter, dass die internationale Hilfe für den Sudan nicht versiegt. Das Schiff aus den USA ist im Hafen mittlerweile entladen worden. Am Bug steht der Name des Frachters aus Amerika in großen weißen Lettern, die Farbe leicht abgeblättert. Das Schiff mit der Hilfslieferung aus den USA heißt ausgerechnet One and Only.